Herzlich willkommen, hier ist er wieder, euer Lieblingspodcast. Und bevor ihr jetzt vor Freude in die Walachei fahrt, wollen wir euch auch sofort mitgeben, worum es geht. Es gab ja so eine kleine Abstimmung bei uns auf der Webseite. Wir haben euch gefragt und ihr habt geantwortet, was ihr denn von uns haben wollt. Und ich bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher, ob wir dem Wunsch der Mehrheit entsprechen. Aber wie immer machen wir das, was wir wollen.
Ja, aber das steht ja auch schon im Titel, deswegen wissen die Leute das alle schon.
Das ist korrekt.
Aber ich sag mal so, Sebastian, bevor du jetzt die Musik startest, möchte ich noch sagen, ich finde diese Podcasts hier zu Star Trek 4, das ist doch irgendwie wie unser persönliches Wellness-Programm.
Dazu möchte ich nichts mehr sagen. Herzlich willkommen.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel zu einer weiteren Folge zur unserer Mammutbesprechung. Wobei so ein Mammut passt jetzt irgendwie überhaupt gar nicht ins Bild, ne?
Nee, nicht wirklich. Ja. Also zur zweit haben wir noch keinen Mammut im Skript gehabt, aber vielleicht kommt doch irgendwann mal eines. Ja. Wer weiß.
Zu unserer Mammutbesprechung über Star Trek 4. Es ist der nunmehr, was ist es, der neunte Teil?
Ja, der neunte Teil.
4, 5, 6, 7, neunte Teil. 8 hatten wir auch noch irgendwo zwischendurch. Es ist interessant. Wellness-Programm nehme ich wohlwollend mit. Da machen wir noch irgendwas draus. Vielleicht können wir das ja irgendwie noch vermarkten oder so. Wir machen mal eine Kreuzfahrt oder sowas oder so ein Wellness-Wochenende.
Ja, wir hatten noch letztens auch so ein Angebot von einem Hörer, der segelt.
Stimmt, da haben wir noch gar nicht darauf geantwortet. Das ist
genau.
mit eins der verrücktesten und schönsten Angebote, die wir bisher bekommen haben. Ja, also wir sind ja schon von euch mit viel Liebe und kreativen Ideen bedacht worden. Aber das ist wirklich das ist wirklich abgefahren.
Ja, und dann wäre vielleicht was, also für euch ist das ja hier Whale Listening und für uns wäre dann vielleicht sogar Whale Watching drin, wenn wir dann irgendwie.
Gott, stell das mal vor.
Das wäre toll.
Ja.
Ich habe aber schon mal Delfine gesehen. Also ich habe quasi schon mal Whale Watching gemacht.
In freier Wildbahn.
Natürlich im Mittelmeer.
Genau. Da gibt es ja erstaunlich viele von. Also. Je nachdem, also ich habe, den ging es ja eine ganze Weile, also Delfine gibt es ja auch wieder viele verschiedene Arten, ne? Aber ich glaube, diesem Standarddelfin, wie auch immer er heißen mag, den man so
Flipper.
Vor Augen hat, Flipper, genau. Ich meine mal irgendwie gehört zu haben, dass es da einigen Arten wieder besser geht. Aber das hatten wir ja letzte Woche war unsere letzten Folgen, ne? Das ist schon korrekt. Haben wir ja schon darüber gesprochen, genau. Dass es auch den Buckelwalen wieder besser geht, ne?
Richtig, das Moratorium von 86 hat wirklich allen Walen relativ gut geholfen, auch wenn noch nicht alle Probleme beseitigt sind. Und ich finde, man projiziert ja immer relativ viel in diese Tiere rein, wenn man sie so sieht.
Ja.
Und wenn man dann diese Delfine dann so springen sieht im Mittelmeer, ich habe das so bei Fährüberfahrten gesehen. Und dann projiziert man irgendwie da rein. Oh, denen geht's aber richtig gut.
Ja. Die haben richtig Spaß. Die haben richtig Spaß. Die haben ja auch so ein freundliches Gesicht, was immer so aussieht, als hätten sie richtig Spaß.
Genau. Ja. Ich glaube, die sind richtig böse. Also wenn man so ein bisschen über Delfine liest, dann liest man, keine Ahnung, über spaßige Bisse und Vergewaltigungen und sowas. Also Delfine sind, glaube ich, keine total netten Tiere, aber sie sehen immer aus, als hätten sie richtig Spaß.
Ja. Und das liegt halt nur an diesem freundlichen Gesicht, was in unserem menschlichen Gehirn dann zu dem wird, was es ist. Die und Disney-Fizierung Flipper. Von. Und dann Flipper natürlich, ja.
Ja.
Wobei ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals in meinem ganzen Leben eine Folge Flipper gesehen habe.
Nee, ich glaube ich auch nicht.
Und wenn ich schon keine gesehen habe, wollte gerade sagen, dann hast du bestimmt keine gesehen.
Nee, tatsächlich, genau. Ja, ich meine, mein popkulturelles Wissen fängt mit dem Jahr 2000 an, aber jetzt mittlerweile ist ja 1986 ist dazu gekommen, so, mit einem Film.
Immerhin das. Auf dem Panel heute, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Andreas Dohm.
Und Sebastian Sonntag, kurz vor den 2000er Jahren geboren, also du, nicht ich.
Ja, genau, du. Ja.
Was?
Und ich vielleicht auch. Meine Stimme ist ein bisschen belegt. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich irgendwo in sowas wie eine Krankheit reinrutsche. Deswegen macht euch keine Sorgen. Das ist nur die Stimme und vielleicht ist es in den nächsten Tagen auch schon wieder gut.
Das könnte auch daran liegen, dass wir gestern die Nacht zusammen verbracht haben. Das klingt schön, oder?
Das klingt sehr schön.
Ja.
Das klingt irgendwie wie so eine Wahlkampfrede von Christian Lindner, der dann irgendwas über... irgendeine FDP-Kollegin sagte, wir sind jeden Morgen miteinander aufgestanden. What? Nein, wir waren gestern bei einem schönen Live-Podcast und deswegen Live-Podcast, kann man das so sagen?
Nee, so ungefähr. Also, ja, es war irgendwie sowas. Also eine Live-Veranstaltung. Wir waren live dabei. Du und
wir
ich.
Waren live dabei.
Ja.
Bitte? Dazu später, vielleicht irgendwann mal an irgendeiner Stelle mehr.
Vielleicht auch
jetzt,
nicht.
Jetzt wollen wir über Star Trek 4 sprechen und zwar über den 9. Teil und wollen aber auch noch einen Blick zurückwerfen auf das Feedback zum 8. Teil von Star Trek 4 beziehungsweise von 8. Teil unserer Besprechung von Star Trek 4. Was gab's denn da, Sebastian?
Also Star Trek 4 hat keine 8 und auch keine 9 Teile, falls ihr euch das jetzt fragt. Das ist ein Film, der hat eine relativ normale Laufzeit für so einen Film. Wir machen das halt nur anders. Und falls ihr jetzt das Gefühl habt, ihr wisst gar nicht so ganz genau, wovon wir reden, dann könnte es sein, dass ihr möglicherweise Teil 1 bis 8 verpasst habt. Also es gibt Folgenbesprechungen auf unserer Webseite, beziehungsweise auch in diesem Podcast-Feed, wo ihr möglicherweise gerade den Podcast hört. Falls ihr Teil 1 bis 8 nicht gehört haben solltet, könnte es einen gewissen Sinn ergeben, da nochmal reinzuhören. Das nur als kleiner Hinweis, möglicherweise auch in chronologischer Reihenfolge. Dann habt ihr einen Eindruck davon, was wir bisher besprochen haben.
Wenn nicht, werden wir heute bei Minute 56 starten, um das schon mal zu sagen.
Und wo werden wir enden?
Das sage ich dir noch nicht.
Es ist viel diskutiert worden auf unserer Webseite im Forum, vor allen Dingen über unsere Zukunft. Also wir haben euch gefragt, was wir machen sollen in Zukunft, so was so euer Gefühl ist, ob wir noch ein bisschen mehr Wale machen sollen oder ob wir uns langsam mal Prodigy nähern wollen. Wir hängen jetzt gerade so das erste Mal seit langer, langer Zeit so ein bisschen in between. Also wir warten darauf, nachdem Lower Decks jetzt zu Ende gegangen ist, warten wir darauf, dass...
Und Section 31.
Genau, und Section 31 ist quasi zu Ende gegangen, als es angefangen hat. Genau, warten wir darauf, dass Strange New Worlds irgendwann mal kommt. Und zumindest auf eine Ankündigung, die gibt es nach wie vor nicht. Stand jetzt 9.2.2025.
Was uns wirklich sehr irritiert, weil eigentlich, also diese Serie ist fertig. Sie ist abgedreht, sie ist aber auch schon sehr, sehr lang abgedreht. Also eigentlich
ist nicht abgedreht, ja.
Schön. Ich weiß nicht genau, wie lange sie brauchen, um da irgendwie die Post-Production zu machen. Oder ob das jetzt irgendwie so ein Marketing-Ding ist, dass sie es irgendwie sehr gezielt raushauen wollen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es immer noch nicht angekündigt. Ich verstehe es nicht.
Ja, es ist ein bisschen, strange ist blöd in dem Zusammenhang, aber es ist wirklich so ein bisschen seltsam. Aber da sind wir natürlich dann mit dabei, ist klar, wenn diese dritte Staffel kommt.
Ja.
Aber bis dahin, genau, machen wir halt die Dinge, die wir, also da können wir endlich mal Dinge machen, worauf wir Bock haben und ihr Bock habt und dann, also es steht halt noch Prodigy an, das wollen wir auch noch zu Ende bringen und ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz, du hattest glaube ich den Eindruck, dass mehr Leute sich für Prodigy ausgesprochen haben, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt.
Ich glaube, es war so ein bisschen halbe und dementsprechend haben wir jetzt nochmal einen Star Trek 4 Teil gemacht.
Ja.
Und du hattest vorgeschlagen, dass wir nächste Woche mal in Prodigy Folge 1 gucken, ne? In Staffel 2.
Genau, wir könnten mal damit anfangen, wobei da ist ja jetzt auch noch bald der Bundestagswahl. Da würde natürlich so eine Wahlfolge auch irgendwie nochmal Sinn ergeben. Ach, wir müssen mal gucken. Wir gucken mal. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wenn ihr uns nicht bei Social Media folgen solltet, dann tut das vielleicht. Wir sind vor allen Dingen auf Insta aktiv. Es gibt aber noch ein paar andere Accounts in anderen exotischen Netzwerken, wie Facebook zum Beispiel. Da gibt es auch Informationen und wir werden bei Gelegenheit mal so einen Plan posten, wie wir denn weitermachen in den nächsten Wochen, damit ihr so ein bisschen Orientierung habt. Dann wisst ihr auch, wann ihr die nächste Folge Prodigy gucken könnt. Weil es gibt, ich weiß, dass es unter euch Leute gibt, die auf uns warten, was ich sehr nett finde. Also auf uns, unsere Besprechungen warten. Dann könnt ihr euch entsprechend vorbereiten.
Ja, und wir haben ja auch nicht mehr als die erste Folge gesehen, beziehungsweise ich habe nicht mehr als die erste Folge gesehen.
Ja, selbst die habe ich noch nicht gesehen. Ja,
ja, okay. Mhm.
Genau, also das war das eine, was im Forum passiert ist und dann gab es so ein, also da wurde viel Text für verwendet tatsächlich ja. Und dann gab es noch so ein paar Anmerkungen von Ramrod zum Beispiel, der von Misty Kartoffel und spielt damit auf unser Bild an. Wir haben die letzte Folge auch mal aufgenommen mit einer anderen Kamera. Wie man es macht, ist falsch am Ende, ne? Das ist...
Ja, aber ihr merkt, das ist alles Work in Progress. Jetzt sind wir plötzlich in 4K. Jede einzelne Pore von uns ist zu sehen. Das ist natürlich auch wieder nicht schön.
Ist wieder Hobbits. Ist wieder Hobbits, ja.
Ja, genau. HDR, genau. Ja, wir experimentieren damit weiter. Heute, falls ihr das irgendwo auf YouTube vermisst, gibt es kein Video.
Genau, wir machen da heute nochmal einfach so ganz klassischen Podcast. Vielleicht werden wir da irgendwann auch mal ein System reinbringen. Wir spielen gerade so ein bisschen mit den Möglichkeiten rum, die wir so haben und gucken mal, wann uns das so gefällt, dass wir da vielleicht auch irgendeine Art von Regelmäßigkeit auf diesen Kanälen etablieren. Das schauen wir dann, aber das werdet ihr alles erfahren.
Genau.
Frank W. schreibt, zur Entfernung zwischen Leuchtturm und Golden Gate Bridge. Das ist das andere Thema, was viel diskutiert wurde, was ich auch ziemlich spannend finde. Da hattest du ja aufgeworfen oder die Frage aufgeworfen, warum dieser Leuchtturm, den du dir auf Google Maps angeschaut hast, so nah im Bild erscheint, also im Film an der Golden Gate Bridge, beziehungsweise die Golden Gate Bridge ist in Wahrheit eigentlich viel weiter weg vom Leuchtturm. Also müsste es eigentlich auch viel weiter weg aussehen, was es im Film nicht tut.
Ja, und du hast Wahrheit ist ein spannender Begriff an dieser Stelle.
Ja, das stimmt.
Was ist eigentlich wahr? Welche Perspektive ist wahr? Ja, toll.
Ja. Es ist offensichtlich ein schwieriger Begriff, weil du hast nach Expertenwissen gefragt. Wir haben Expertenwissen bekommen. Frank W. Unter anderem hat geschrieben, umso länger die Brennweite einer Kamera, umso verdichteter erscheinen Entfernungen zwischen unterschiedlich entfernten Objekten. Projekten ist auch schön. Bei besonders langer Brennweite scheint der entfernte Hintergrund am Vordergrund Objekt zu kleben, sofern beides in der Sehschärfentiefe liegt. Google Street View dürfte dagegen Weitwinkel verwenden, um möglichst viel Umgebung aufs Bild zu bekommen. Weitwinkel hat die entgegengesetzte Wirkung. Entferntes wirkt weiter weg. Dazu kommentiert Tim noch. Das ist der typische Kinolook, das berühmte, interessante Gebäude oder Landschaftsmerkmale on set im Hintergrund viel dichter erscheinen, als sie wirklich sind. Wenn man da mal steht, wie Frank es schon beschrieben hat, wird ein Teleobjektiv eingesetzt. Da könnte die Kamera schon ein paar hundert Meter weg gewesen sein. Und was ich auch spannend finde, ist, Tim hat dann nochmal kommentiert, nachdem du dich schon mal bedankt hattest zwischenzeitlich. Ja. Ich muss da an ein berühmtes Beispiel auch aus San Francisco denken. Zum Beispiel im Film The Rock sieht man Alcatraz, also dieses Gefängnis auf der Insel, gibt es auch einen Film, der, glaube ich, genauso heißt, ne? Bei Verfolgungsjagden in der Stadt im Hintergrund, wie auf dem linken Bild, da hat er einen Link mit reingepackt, wenn es euch interessiert, ich finde das wirklich interessant. Da ist es wirklich sehr nah in Filmen im Hintergrund quasi, dann siehst du irgendwie so die Hügel von den Straßen und Straßenbahnen und dann siehst du direkt im Anschluss direkt die Insel quasi und daneben ist dann ein Bild, das wahrscheinlich irgendwie mit dem Handy oder ganz normal fotografiert worden ist, also ich sage jetzt nicht nochmal Wahrheit, aber da ist halt die Insel viel, 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 viel weiter weg und das ist schon echt ein Phänomen. Also wenn ihr euch nicht genau vorstellen könnt, wovon wir reden, dann ist dieser Link, den ihr bei uns auf discoverypanel.de unter den Kommentaren der achten Folge findet. Guckt da mal rein. Ich fand das wirklich spannend.
Ich möchte den beiden da nochmal explizit danken, weil das hat mir auch ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich habe schon die Entfernung zwischen den beiden, also zwischen Kirk und Spock und dem Leuchtturm nicht verstanden. Weil der Leuchtturm ist nämlich eigentlich nicht direkt an diesem Parkplatz, sondern dazwischen ist so ein kleines Hafenbecken. So. Das heißt, dieser Leuchtturm ist auch irgendwie schon 100 Meter weg von denen. Und der Leuchtturm sieht aus, als wäre er 10 Meter hinter denen. Und dann, keine Ahnung, einen Kilometer weiter ist die Golden Gate Bridge. Und wenn man irgendwo das in Street View anguckt, dann ist dieser Leuchtturm tatsächlich so 100 Meter weg von denen. Und die Golden Gate Bridge irgendwie, keine Ahnung, 10 Kilometer oder sowas. Das erklärt mir jetzt beides. Also vielen, vielen Dank für diese Erklärung. Da haben wir wirklich mal was gelernt.
Das ist richtig geil. Also ich finde es richtig geil, diese Erkenntnis, dass das, was du im Kino siehst oder auf Video siehst, ne, also diese aufgenommene Wirklichkeit halt im Zweifel gar nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Ich meine, das wissen wir ja irgendwie ein Stück weit, aber dass das schon bei der Kamera anfängt oder bei dem Objektiv, was du wählst, finde ich mega spannend.
Ja, oder es ist halt eine andere Wirklichkeit als die, die du mit deinen Augen sehen kannst.
Ja, ja, genau. Ja, so ist
spannend.
Ja. Ja. Ansonsten gibt es noch einen Rap von Sota. Wir hatten nach Raps gefragt. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Nicht also die Dinger zum Essen, sondern musikalisch gesehen. Weißt du es noch? Wir haben aber Rap-Experten. Ich erinnere mich dunkel, dass wir da irgendwie...
Ja, irgendwie, irgendwas haben wir da gemacht.
Naja. Wenn ihr euch den anhören bzw. durchlesen wollt, ich glaube, der Link zum Rap funktioniert nicht mehr, aber es gibt einen Textauszug mit KI erstellt, hat auch was mit unserer Heimatstadt zu tun, ist eine Lüge, mit der Stadt zu tun, in der wir beide mal länger gelebt haben und ich immer noch lebe, also schaut da gerne mal rein. So, und dann war noch ein Thema, Vulkanier und Lügen, mal wieder, ne, das ploppt ja immer mal wieder auf und es gibt noch verschiedene Erklärungsversuche, einer kommt von Michel. Nur kurz zum Thema Vulkanier können nicht lügen. Nun ja, Spock ist zur Hälfte Mensch und wird in Strange New Worlds ja auch so gezeigt, dass seine menschliche Hälfte noch stark ausgeprägt ist. Vielleicht kann er deswegen in TOS, Klammer auf, Serie, Klammer zu, noch lügen. Im ersten Film hat er das Kulinar absolviert, was zur Auslöschung sämtlicher Emotionen und zu rein logischem Handeln führt. Demnach müsste er seitdem in den Filmen nicht mehr lügen können. Das zu checken überlasse ich aber gern mal der Community oder dem Godfather of Star Trek Recherche, wer das auch immer sein mag. Da steht nicht Andreas.
Weiß ich nicht. Ja. Björn Sölder?
Ja, ich glaube schon.
Schöne Grüße.
Schöne Grüße, absolut. Also das erklärt es wahrscheinlich nicht, weil er lügt ja in Star Trek 4.
Ja, hatten wir doch, ne?
Das hatten wir doch, genau. Also das war doch, also er sagt ein paar Mal irgendwie ungeschickt die Wahrheit, aber steigt ja dann auf Kirks Lügengeschichten mit ein.
Ja, aber also wenn er es nicht tut, dann finde ich das eigentlich eine ganz schöne Erklärung. Ne? Der hat das Kulinar durchlaufen und ich glaube, es gab noch eine andere Erklärung. Wolltest du die auch noch vorlesen?
Die lese ich auch noch vor. Ich möchte noch einmal kurz das PS von Michel mitnehmen. Keine Folge von euch kann je lang genug sein. Das sage ich, das ist nur für uns jetzt gerade. Ne? Das ist nochmal so als Motivation. Fetter Daumen hoch für eure gesellschaftlichen und politischen Ansichten und eure Intros sind der Hammer. Schöne Grüße an Sebastian.
Ja, schöne Grüße an Sebastian.
Genau, das andere, was du angesprochen hast, kommt von Elbato 777. Spock ist ja mental erst ein Monat alt, schreibt er. Also, glaube er, vielleicht auch sie. Und er wurde auf vulkanische Art und Weise wiederhergestellt. Das sagt der Mann da ganz zum Anfang. Er kann vielleicht schon in der Serie lügen, da er seine menschliche Seite schon viel mehr Raum gibt. Ich glaube, da fehlt ein R. Gibt als jetzt, wo er noch hundertprozentig Vulkanier ist. Nur so ein Gedanke. Ja, wir haben es ja hier mit einem, einem Backup-Spock zu tun quasi.
Ja, genau. Ja. Das finde ich auch noch eine ganz schöne Erklärung, warum er jetzt vielleicht wirklich nicht mehr lügen kann. Ja. Aber ich weiß nicht, hatten wir es irgendwann mal, dass er in diesem Film schon gelogen hat?
Ja, ja, also wenn sie da im Auto sitzen und also diese Geschichten, die sie da versuchen irgendwie zu erzählen, also er sagt dann schon so ein bisschen also er fällt Kirk ja so ein bisschen in den Rücken, aber ich glaube, er spielt dann schon noch irgendwie mit, oder?
Er spielt mit, indem er schweigt. Da kann man jetzt natürlich sagen, Schweigen, wenn jemand lügt, ist im Prinzip Mitlügen. Aber so kleinlich wäre ich jetzt gegenüber Spock nicht. Okay. Also er versucht schon irgendwie immer sehr, sehr ehrlich zu sein, was natürlich Kirk zur Weißglut bringt, weil Ehrlichkeit können die gerade wirklich nicht brauchen in diesem Moment.
Absolut. Und noch eine Frage an den Godfather of Star Trek Recherche von Judith aka BGS. Andi, wie viel Zeit geht eigentlich für die Vorbereitung einer Wahlfolge so drauf?
Tatsächlich weniger als für die Vorbereitung einer Serienfolge, muss ich sagen. Weil ich meine, diese Serienfolge über diesen Wahlfilm, da muss ich jetzt halt nicht nochmal so viel gucken, sondern ich schweife einfach ab und dann recherchiere ich mich da in Rabbit Holes rein. Und das macht richtig, richtig, richtig viel Spaß. Keine Ahnung, jetzt so 4-5 Stunden oder sowas geht dafür drauf. Aber bei den Serienfolgen sind es dann halt auch oft mal 7, 8, 9 oder 10.
Krass. Sage ich an dieser Stelle. Und freue mich auch, bald wieder mit dir eine Serie zu besprechen.
Ja.
Und das wird passieren. Nun aber zurück zu unserem Lieblings-Star Trek-Film. Ob er das ist, wissen wir immer noch nicht so ganz genau. Aber es ist auf jeden Fall der, dem wir wahrscheinlich, also Stand jetzt, die meiste Aufmerksamkeit schenken.
Ja.
Vielleicht auch geschenkt haben werden.
Es fehlt immer so ein bisschen was irgendwie, wenn wir diesen Übergang zwischen dem Feedback und der eigentlichen Besprechung machen, dann würde ich immer sagen, okay, Sebastian, soll ich dir was über das Team hinter der Folge, aber das bringt ja nichts. Ja. Also ich kann dir über das Team hinter dieser Szene erzählen. Das sind, also in dieser Szene kommen ja Gillian Taylor und Kirk und Spock vor.
Ja.
Und das sind Catherine Hicks und Leonard Nimoy und so ein kanadischer Darsteller, habe ich vergessen, wie der heißt.
Shelter,
ja, genau, irgendwie so.
Willy, ja. Shelter. Ja, also vielleicht, ich denke, während du recherchierst, denke ich darüber nach, wie wir unseren Podcast noch weiter verschönern könnten. Also ich überlege, oder wir haben es auch schon gemeinsam überlegt, dass wir vielleicht unser Sounddesign nochmal so ein bisschen anpassen werden. Vielleicht könnten wir ja für solche Fälle einfach so ein Trenner basteln, sowas wie Filmbesprechung oder so.
Oh Gott.
Das wäre richtig geil, oder?
Das ist ein bisschen Privatradio, aber ja, es ist schon okay.
Ja. Da wollen wir hin, oder? Da wollen wir richtig hin.
Stimmt.
Ja. Jetzt 3 Besprechungen in Folge.
Radio Bob. So, also, wir sitzen im Auto von Gillian Taylor und fahren vom Marina Boulevard los. Also, ja. Ich weiß immer noch nicht, ob die das im Film so genannt haben, aber wir wissen, dass es so ist. Und jetzt sprechen wir endlich wieder sinnvoll über Wale. Weil Gillian Taylor wird ja ein Stück weit rehabilitiert. Das hast du die ganze Zeit angeteasert. Jetzt passiert das wirklich.
Ja.
Sie sagt nämlich jetzt, warum sie eigentlich nicht will, dass die George und Gracie ausgewildert werden. Mhm. Weil sie dann, wie alle Buckelwale, den Jägern ausgeliefert sind.
Ja, so. Die ist zu der Zeit auch noch, ich meine, die gibt's ja leider nach wie vor, ne? Aber zu der Zeit wahrscheinlich noch ein bisschen verstärkter gegeben hat.
Ja, ja. Also Gillian Taylors Sorge hier spiegelt auf jeden Fall diesen Zeitgeist wieder. Ne? Also wir hatten es ja, ich setze nochmal die Erinnerung, der Film wurde im November 86 released. Ab dem 1. Januar 86 galt dieses Walfangmoratorium und die Bestände fingen an, sich langsam zu erholen. Aber Japan, Norwegen und Island unterliefen ja das Moratorium.
Mhm.
Japan offiziell aus wissenschaftlichen Gründen.
Also, ja, ich glaube nach wie vor ist das die Ausrede, ne?
Ich glaube schon, ja. Ja genau. Und Norwegen und Island haben einfach gesagt, nein.
das ist echt krass, das ist krass, ja.
Und dazu Poaching, also Wilderei, gab es natürlich auch weiter. Und die war außerordentlich schwer zu kontrollieren, weil ich meine, diese Wale sind halt irgendwo auf hoher See unterwegs. Und naja, du hast da irgendwie keine Satellitenüberwachung zu dieser Zeit gehabt. Mhm. Vielleicht hast du die heute, vielleicht nutzen sie die auch, ich weiß es nicht genau. Aber damals war das außerordentlich schwer zu kontrollieren, ob es da irgendwelche Wilderei gab.
Ja, so. Ja.
Also Taylors Sorge ist absolut berechtigt an dieser Stelle.
Ja, kann man mal festhalten, ja.
Und dann fragt Taylor Kirk, was Spock über das Aussterben der Wale gemeint habe. Kirk wirkt Spock ab, der wieder ehrlich antworten will.
Ja.
Und Kirk sagt dann, ja, der meinte, wenn die Dinge so laufen, wie sie sind, werden die Buckelwale für immer verschwinden.
Ja, nee.
Aber und Taylor so, nee, das hast du so nicht gesagt.
Ich erkenne ein Präteritum, wenn es jemand benutzt.
So nämlich, genau. Weil sie hat ein fotografisches Gedächtnis.
Hm.
Spannend.
Ja.
So wie du. Ein eidetisches Gedächtnis quasi.
Ja. Ich kann mich nur an Fotografien erinnern.
Genau, das ist auch eine Art von fotografischem Gedächtnis. Ja, dumm gelaufen. Und Spock auch so zu Kirk, meinst du nicht, es wäre jetzt Zeit für some of these colorful metaphors? Also, das ist nett gesagt für ein gepflegtes Fuck.
Ja.
Kirk verspricht, dass sie nichts damit zu tun haben, dass das Militär Walen beibringt, Torpedos zu bergen und oder solchen Dipship-Shit-Stuff. So.
Ja.
Wobei Taylor eigentlich im Allgemeinen gefragt hatte, ob sie vom Militär seien.
So. Und man muss ja dazu sagen, dass es solche Untersuchungen gab und ich also Versuche gab und ich glaube sogar noch gibt. Hast du da nicht vielleicht auch mal was von erzählt? Habe ich so irgendwie im Gefühl, da haben wir in irgendeinem anderen Zusammenhang mal drüber gesprochen.
Ja. Genau, ich meine, ich habe da auch mal was drüber erzählt. Ja. Darüber habe ich aber heute gar nichts mit, weil an dieser Stelle habe ich gedacht, können wir uns mal einer anderen Frage widmen.
Ja.
Weil wenn Taylor da im Allgemeinen fragt, ob sie vom Militär sind und Kirk das nicht verneint und er sagt nur so, ja, aber no dipshit, dann gibt uns das ja die Möglichkeit, mal eine Frage zu beantworten, die Trekkies schon seit fast 60 Jahren umtreibt.
Ist Star Trek Militär?
Starfleet Militär.
Starfleet Militär, genau, ja.
Ja. Und da habe ich jetzt mal ein bisschen was vorbereitet, weil fangen wir mal an. Was sind Kriterien, um eine Organisation Militär nennen zu können?
Also erstmal würde ich sagen, sowas wie eine Hierarchie.
Sehr gut. Perfekt. Das wäre auch mein erster Punkt gewesen. Ja. Ich habe mal so ein bisschen in Referenzen geblättert. Es gibt so ein Standardwerk von Morris Janowitz und Samuel Huntington. Das sind beides Militärsoziologen. Und die sagen, wichtigstes Kriterium vom Militär ist Hierarchie. Also militärische Organisationen zeichnen sich durch eine klare hierarchische Struktur, strenge Befehlskette auf.
Ja.
Jeder Rang hat genau definierte Befugnisse und Aufgaben und das sorgt für Ordnung und Effizienz, insbesondere eben in Krisensituationen, weil dafür ist das Militär wohl ausgelegt. Und die Befehlskette verläuft strikt top-down, Befehle sind bindend, Ungehorsam kann harte Konsequenzen nach sich ziehen. So. Kurz das Starfleet-Check, jetzt können wir natürlich mit den harten Konsequenzen ein bisschen kritisch sein, ne? Aber das ist ja auch eine Kann-Formulierung,
ja.
Ne? So, auch für Michael Burnham.
Ja, wobei, also, ne, es geht ja immer in alle Richtungen, ne? Also
ja, genau.
Straflager ist natürlich schon auch, aber naja, gut, ja.
Also würden wir erstmal sagen, Kriterium ist von Starfleet erfüllt, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Also das ist ja schon ein hierarchischer Haufen, die, also erstmal abgesehen davon, wie sehr da die Befehlsketten geachtet werden oder wie viel Verwerfungen es auch in der Admiralität gibt, so, aber vom Grundprinzip her würde ich sagen, sehr hierarchisch.
Ja,
hierarchisch.
Okay.
Hierarchisch.
Hierarchisch.
Ja, sag das mal viermal hintereinander.
Ja. Nicht als Körner. Dann gehen wir mal in das zweite Kriterium. Fällt dir was ein, wo du jetzt das erste schon so gut sofort benannt hast, würde ich auch sagen, komm, nennen Sie mir alle fünf, die ich rausgefunden habe.
Fünf sind es, okay, pass auf. Ja. Das zweite, also ich würde sagen, ich weiß nicht, das zweite Kriterium ist, aber ein Kriterium würde ich sagen, dass das was mit Bewaffnung zu tun hat. Also
stark,
ja.
Stark. Das ist tatsächlich das, boah, du bist so gut. Ja. Also, die Genfer Konvention beziehungsweise das Völkerrecht sagen, ja, dass ein wichtiges Kriterium für den Militär die Ausstattung mit Waffen ist,
mhm,
und die Fähigkeit zur Anwendung von Gewalt.
So. Ja.
Da kann man jetzt sagen, okay, es gibt durchaus Starfleet-Schiffe, die nahezu unbewaffnet sind, wie die NX-01 am Anfang oder sowas.
Ja.
Aber das gilt ja für die Gesamtorganisation. Und die Gesamtorganisation muss, um militärisch genannt werden, befähigt sein, Gewalt anzuwenden. Ist das Starfleet? Ich würde sagen, ja.
Ich würde auch sagen, ja. Also dafür haben wir auch viel zu viele Raumschlachten und sowas schon gesehen. Also ich meine, die Dinger sind ja, also viele dieser Schiffe sind einfach bewaffnet. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist halt die, ne, To Boldly Go Mission gewesen am Anfang und wenn man irgendwie ins Weltall fliegt, ist es vielleicht auch ganz geschickt, wenn man irgendwie einen Knüppel mitnimmt, falls jemand anders einen hat, so, ne. Ja, aber weiß nicht.
Aber hier steht ja nicht, dass das das vorrangige Ziel sein muss, sondern dass es ein Kriterium ist, dass es, dass die vorhanden Ausstattung
ist.
Mit, mit Waffen da ist,
ja,
und die Fähigkeit zur Anwendung von Gewalt. So. Und da würde ich sagen, erfüllt. Beides ist bei Starfleet check. So.
Ja, würde ich auch sagen.
Drittes Kriterium?
Lass mal überlegen. Eigene Gerichtsbarkeit. Eigene Gerichtsbarkeit. Jurisdiktion?
Nein.
Wie heißt das denn?
Im Gegenteil. Und jetzt, okay, jetzt würde ich das aber mal überspringen,
ja,
weil ich das so ein bisschen versucht habe, aufeinander aufzubauen. Das kommt später. Und jetzt, du hattest die ersten beiden so gut geraten. Jetzt können, ja, wir vielleicht nur drei selber anführen.
Bitte.
Artikel 51 der UN-Charta, da steht das Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung jedes UN-Mitglieds drin. So, mhm, das können wir natürlich wieder übertragen. Also wir können daraus ein weiteres Kriterium ziehen. In der Regel wird die Regel so interpretiert, dass jedes Land ein Militär für diese Aufgabe unterhalten darf. Für individuelle und kollektive Selbstverteidigung.
Okay. Mhm.
Also Militär ist das Mittel zur individuellen und kollektiven Selbstverteidigung eines Mitglied eines Staatenbundes. So.
Mhm.
Jetzt übertragen wir das mal. Starfleet ist Mittel zur Verteidigung der Föderation. So. Schützt die Mitgliedswelt der Föderation, ist die erste und einzige Verteidigungslinie bei Angriffen.
Mhm.
Denken wir zum Beispiel an den Dominion-Krieg. Ne? Die erste und einzige Verteidigungslinie der Föderation war Starfleet. So.
Ja. Also ja, ich denke gerade drüber nach, weil wir ja immer mal wieder auch davon erfahren, dass Mitgliedsländer, Planeten, Welten ja auch eine eigene Verteidigungslinie haben und ich versuche das gerade in das Bild der UN mit reinzubasteln, weil die UN zum Beispiel hat ja keine, also es gibt ja keine Weltarmee, ne? Also die, es gibt die
weiß NATO, ich habe ich jetzt nicht vorbereitet, ne? Inwiefern die UN-Blauhelm-Truppen zum Beispiel auch eine militärische Organisation sind. Ich weiß zum Beispiel nichts über deren Hierarchie. Ich weiß auch nichts über deren Bewaffnung. Ich weiß aber, dass die durchaus bewaffnet sein müssen, wenn sie zum Beispiel irgendwelche kritischen
Das stimmt, die sind bewaffnet, aber ja. die haben halt eine, die, also die verfolgen ja Friedenszwecke. Die werden ja in.
Das hatten wir aber bislang nicht als Kriterium.
Nee, das kommt stimmt, absolut. Nee, das, also nach den Kriterien, die du bis jetzt genannt hast, könnte man die UNO Blauhelme wahrscheinlich Militär nennen. Da hast du recht.
Aber du hast natürlich recht, wir erfahren zwischendurch immer wieder, dass einzelne Mitgliedswelten der Föderation durchaus auch noch ein eigenes Militär haben. Mhm. Heißt aber ja nicht, dass Starfleet keins ist.
Nee, das stimmt, hast du recht, ja.
So. Wir wissen auch bei nichtkriegerischen Situationen wie Forschungsmissionen oder sowas, nutzt Starfleet in der Selbstverteidigung militärische Mittel. Mhm. Ne? Also denk an Worf.
Ja.
Der hat immer seine Photonentorpedos im Anschlag. Ne? So. Also würde ich sagen, auch hier Kriterium erfüllt. Und zwar meiner Meinung nach sogar deutlich.
Ja, würde ich auch sagen.
Okay, dann gehen wir nochmal 200 Jahre zurück, gehen wir zu Karl von Clausewitz. So.
Okay.
Preußischer Generalmajor, Militärwissenschaftler, der hat so ein Werk zur Theorie des Krieges geschrieben und gilt da als eine Referenz seit 200 Jahren.
Ja.
Wird immer wieder zitiert. Clausewitz. So.
Der alte von, Clausewitz. Ja.
Von ihm bekommen wir noch ein weiteres Kriterium. Das Militär sollte ein Instrument staatlicher Macht sein, das für Konflikte entwickelt wurde. Also konkret Kriegsauftrag. So. Mhm. Das ist zum Beispiel das, was das Militär von der Polizei abhebt. So, die Polizei hat keinen offensiven Kriegsauftrag und muss auch dafür nicht trainieren. Das Militär muss genau das tun, weil es muss für potenzielle Kriege und militärische Interventionen ausgebildet werden.
Mhm.
Ist ein Kriterium, um eine Truppe quasi Militär nennen zu können. Jetzt können wir natürlich erstmal stutzig sein und sagen, aber das sind doch Forscher, ne? Das,
ja.
Die sind doch nicht militärisch ausgebildet. Bei Discovery gibt es am Anfang so eine Szene, in der ein Ensign bibbert, dass er doch eigentlich nur forschen wollte.
Ja.
Und im Endeffekt erleben wir auch die Enterprises meistens irgendwo als Forschermissionen. Ne?
Ja, einerseits, andererseits. Andererseits sehen wir ja Führungskräfte, die durchaus ein Military Training durchlaufen haben. Ne?
Ja, und ich würde fast sagen, dass der Kobayashi Maru quasi der ultimative Beweis ist, dass dieses Kriterium erfüllt ist.
Ja.
Wenn Akademiekurse Kampfsimulationen und Verteidigungstaktiken und Kriegsstrategien beinhalten, dann werden Offiziere dieser Organisation auf Krieg eingestellt.
Ja.
So. Im Dominion-Krieg sieht man das dann ja so absolut. Ne? Also während des Dominion-Kriegs agiert Starfleet wie so ein klassisches Militär, so mit Kriegsplanung, Flottenoperationen, Allianzen und sowas. Ne?
Ja, absolut.
Und dementsprechend würde ich auch hier sagen, Kriterium erfüllt.
Ja.
So. Letztes Kriterium, für das wir wieder UN-Charta und Genfer Konvention bemühen. Und das ist so ein bisschen das Gegenteil von dem, was du eben gesagt hattest mit der eigenen Gerichtsbarkeit.
Ja.
Die haben die oft, aber im Prinzip alle Wehrverfassungen und die UN-Charta und die Genfer Konvention berücksichtigen rechtliche und staatliche Kontrolle.
Mhm.
Ein Militär agiert im Rahmen von Verfassungen und Gesetzen, die ihre Befugnisse und Grenzen genau definieren. Auch das ist ein Kriterium, dass eine Organisation Militär genannt werden kann.
Und dazu kommt ja noch sowas, dass es ja diese weltweit geltenden Regeln.
Völkerrecht.
Gibt's, ne? Genau, die an die sich ja dann Militärs auch theoretisch halten müssen. Ja.
In den meisten Ländern wird das Militär ja von einem Verteidigungsministerium oder so von vergleichbaren Behörden verwaltet.
Mhm.
Und das ist entscheidend, um sicherzustellen, dass militärische Gewalt nicht missbraucht wird. Und dementsprechend ist es auch ein Kriterium, dass eine Organisation Militär genannt werden kann. So, Starfleet-Check. Gibt es einen Regierungsauftrag?
Das ist eine gute Frage, weil wir wissen ja gar nicht so ganz genau, was die Starfleet-Regierung so tut. Also Da haben wir ja gar nicht so wahnsinnig viel Einblick. Ne? Also wir sehen zum Beispiel in der Zukunft sehen wir viel Politik. Wenn ich an Vance denke, in der Vergangenheit kann ich mich gar nicht so wahnsinnig viel politische Entscheidungen erinnern, weil viel kommt aus der Kommandoebene. Ne? Also wenn irgendwie die Leute irgendwas Neues umsetzen sollen, dann ruft ein Admiral an und sagt so, wir haben hier einen Auftrag und wir müssen tralala machen.
Und trotzdem würde ich sagen, dass wir es sehen in der Vergangenheit. Der Föderationsrat ist derjenige, der den Regierungsauftrag für Starfleet erstellt hat, der Vereinigte Föderationsrat. Und das ist das höchste Regierungsorgan der Föderation.
Ja.
Und da gibt es auch eine Rechenschaftspflicht. Denk mal an die Doppelfolge Homefront Paradise Lost. Die hat im Prinzip, das ist der Kernkonflikt der Folge. Der Föderationsrat ist zivil, der muss Kriegsführung, Erstkontakt und so weiter genehmigen. Mhm. Und in dieser Doppelfolge Homefront Paradise Lost bei DS9 erwägen die Starfleet-Admiräle ja das Kriegsrecht wegen dieser Changeling-Infiltration auf der Erde.
Ja. So. Ja.
Das heißt, die Starfleet möchte das Kriegsrecht verhängen. Und der Föderationspräsident wird gefragt, zögert aber.
Ja,
und es wird nicht gemacht.
Das ist ein gutes Beispiel, ja.
Ja. Das heißt, es gibt eine Rechenschaftspflicht von Starfleet gegenüber dem Föderationsrat. Ein anderes Beispiel ist übrigens Amok-Time zum Beispiel. Also, als Spock brünftig wird, muss Kirk erstmal nachfragen, ob er Spock nach Vulkan bringen darf.
Ne? Ja.
Das heißt, es gibt verschiedenste Beispiele, in denen der Föderationsrat bzw. der Föderationspräsident nochmal Einfluss nehmen kann auf elementare Entscheidungen.
Hm.
Und es gibt klare rechtsstaatliche Regeln. Da hast du gesagt, naja gut, es können Völkerrechtsregeln sein. Wir kennen eine Regel, die auf jeden Fall für Starfleet gilt und die kommt nicht aus Starfleet, sondern die kommt von der Föderation und das ist die oberste Direktive.
Ja. Da hast du schon recht, ja. Ich habe jetzt gerade nur drüber nachgedacht, dass man sonst nicht so wahnsinnig viel von der Regierung sieht. Also du siehst halt nicht irgendwie, also sowas wie ein Verteidigungsministerium wäre mir noch nie aufgefallen irgendwo oder das so, ne? Also ja, du hast den Föderationsrat, vielleicht ist es dann auch schon kompliziert genug und vielleicht endet dann auch da irgendwie der demokratische Ansatz oder vielleicht reicht der auch einfach aus.
Ja, also ich gehe mal davon aus, dass das Vorbild für die Föderation bei Entwurf, gerade in den 90ern, wo der Entwurf ja so ein bisschen klarer wurde,
ja,
schon die USA waren. Ne?
Ja.
Dann ist es ein Präsidialsystem und dementsprechend ist der Präsident auch oberster Befehlshaber der Armee und dementsprechend auch der Starfleet.
Ja, ja.
Aber er ist halt auch gewählt. Dementsprechend ist es deswegen auch, hat es demokratische Strukturen.
Absolut, ja. Ja, es wäre ganz spannend, da noch ein bisschen mehr rein zu sneaken. Ne? Da haben wir ja immer mal wieder gesagt, dass, also von so einer, weiß ich nicht, Agenten- oder Thriller-Serie haben wir immer mal wieder geträumt. Ne? Aber,
von einer Politik-Serie.
Ja, ja. Das wäre schon ziemlich nice. Wäre ein ganz guter Zeitpunkt dafür. Just saying.
Ja. Ja, vielleicht Starfleet Academy, die sind ja dann relativ nah an der Politik dran. Ne?
Ja.
Vielleicht sehen wir auch mehr Politik. Kann ja sein.
Absolut.
Ziehen wir ein Fazit. Eine Organisation ist ein Militär, wenn sie eine klare Hierarchie hat. 1. Bewaffnung. 2. Staatliche Kontrolle. 3. Den Auftrag zur Verteidigung. 4. Sowie die Fähigkeit zur Kriegsführung. 5.
Hm.
Starfleet ist Militär.
Bisschen schade, aber gut.
Jede Star Trek-Serie ist eine Militärserie.
Ah, fuck. Ich habe auch keinen Bock auf Militärserien. MASH oder wie heißen die alle?
Ja, gut, aber wir hätten es ahnen können. Die laufen da alle die ganze Zeit in Uniform rum.
Ja, ich weiß.
Und mit Waffen.
Es gibt Anzeichen, ich weiß.
Ja, aber ich finde, dass wir jetzt anhand dieser Nebenbemerkung hier mal endlich diese schwelende Frage beantwortet haben.
Das war jetzt auch
nochmal notwendig.
Ja, finde ich richtig gut und finde es sehr nachvollziehbar. Und bin gespannt darauf, wie ihr darauf reagiert, ob ihr das immer schon so gesehen habt oder ob ihr vielleicht auch noch Argumente habt, die ihr uns hier entgegenwerfen könnt und sagen könntet, ja, nee, aber jetzt, so wie du es jetzt irgendwie dargelegt hast, würde ich sagen, völlig schlüssig.
Spock platzt dann mit der Tatsache raus, dass Gracie schwanger ist. Also plötzlich sagt er das, ich weiß nicht, ob er ablenken will oder was auch immer. Was Taylor dann dazu bringt, auf die Bremse zu treten und den Truck vor Erstaunen anzuhalten, weil das etwas ist, was niemand außerhalb des Instituts tatsächlich weiß.
How could that be? Also irgendwie sehr gut, dass auf den Straßen in L.A., da wo sie fahren, offensichtlich kein Verkehr ist.
Ja,
weil,
sonst wäre das ein Unfall gewesen.
Genau, mit dem Move ist schon schwierig, ja.
Ja.
Würde auch, glaube ich, Nötigung oder sowas. Also das wäre schon eine schwierige Kiste.
Auf jeden Fall. So, kurze Basic Facts über die Schwangerschaft von Buckelwalen.
Ja, bitte.
Aber wir halten es wirklich kurz.
Lang also, wahrscheinlich.
Ja, es geht. Ja. 11 bis 12 Monate Tragzeit.
Na, guck.
Die Geburt ist dann meist zwischen Dezember und Februar, wenn die Wale in wärmeren Gewässern sind. Heißt aber auch gleichzeitig, wenn die 11 bis 12 Monate tragen, dass auch der Akt in wärmeren Gewässern stattfindet. So.
Ja, ja.
Also zum Beispiel in Hawaii, Mexiko oder der Karibik.
Mhm.
da können wir jetzt natürlich nochmal kurz gucken. Ne? 11 bis 12 Monate Tragzeit. Wann spielt der Film? Auf der Zeitung, die wir irgendwann gesehen haben, stand Dienstag, 28. Oktober.
Mhm.
Das passt auch zu den Klamotten mit leichten Jacken und diesem Wetter, sonnig, aber auch windig da. Ne?
Ja, es ist ja im Herbst, ist da ja gerne mal so ein stärkerer Wind, der durchzieht.
Genau, und ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Also so könnte man sich das vorstellen. Wenn Gracie hier also schon im 8. bis 10. Monat wäre, dann müsste sie eigentlich schon ordentlich rund sein. So.
Mhm.
Aber vielleicht ist die Theorie, dass die Paarung in Gefangenschaft nicht an Jahreszeiten gebunden ist, keine Ahnung. Es gibt halt keine Buckelwale in Aquarien.
Ja.
Ja, und wer wäre schon so kleinlich und zählt da genau nach, wie viele Monate
du.
Gracie eigentlich schon schwanger sein. So, nur ein Kalb pro Geburt. Also Zwillingsgeburten sind extrem selten.
Ja.
Wohl, bei Buckelwalen.
Mhm.
Kalblänge bei Geburt etwa 4 bis 5 Meter.
Das ist schon geil.
Gewicht 1 bis 1,5 Tonnen.
Nice.
Ja. Ja. Und dann gibt es eine Säugezeit von 6 bis 10 Monaten. Während dieser Zeit trinkt das Kalb täglich bis zu 600 Liter Milch.
Das ist wirklich absurd.
Das ist also Riesensumme.
Das ist wirklich absurd, ja. Da hast du ein Baby, das ist so groß wie ein Mittelklasse-Auto und so schwer und trinkt dir einfach mal irgendwie mehrere Kühe leer.
So ist es. Ja. Mutterbindung ist sehr stark. Die Mutter schützt und führt das Kalb intensiv, bis es selbstständig ist. Aber das haben wir auch öfter im Tierreich.
Ja, aber wir haben es natürlich auch ganz anders, ne? Also es gibt ja auch durchaus einige Tierarten, die sagen, welcome, tschüss.
Tschüss. Ja, Taylor will jetzt wissen, woher Spock das alles weiß. Also vor allen Dingen, dass Gracie schwanger ist.
Ja.
Und Kirk sagt, naja, kann ich nicht sagen. Aber wenn sie ihnen jetzt eine Chance gibt, wird er versprechen, dass sie nicht beim Militär sind und keine schädlichen Absichten gegenüber den Wahlen haben. Und dann sagt er, dass sie ihnen vielleicht auf eine Art und Weise helfen können, die sie sich nicht vorstellen kann. Und Taylor checkt ja mittlerweile, ja, okay, die sind so strange, aber irgendwie.
Findest du ihr Verhalten hier an der Stelle nachvollziehbar? Weil, also, dass sie die jetzt mitnimmt, kann ich verstehen. Irgendwie ist sie neugierig, ne? Sie ist ja echt so ein, sie kommt schon so wie so eine richtige Wissenschaftlerin. Da ist so, das ist eine Neugier, eine Grundneugier vielleicht auch. Aber dann in dem Moment, also, in dem Moment, wo sie ihr immer mehr Bullshit auftischen, ja, und offensichtlich Bullshit auftischen, ist es nachvollziehbar für dich, dass sie dann irgendwie hier sagt, so, ja, okay, ich wäre vielleicht bereit, mir anzuhören, was ihr da meint, oder hätte sie da sagen müssen, so, Alter, come on, jetzt reicht's aber.
Ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich, dass diese Aussage von Spock, dass Gracie schwanger ist, Taylor an dieser Stelle so ein bisschen fasziniert hat. Also Taylor ist weiterhin, keine Ahnung, argwöhnisch, weil sie irgendwie nicht checkt, wer die beiden sind, aber sie weiß auch, sie hat auch irgendwie mittlerweile eine Ahnung, dass da irgendwie mehr hintersteckt und dass sie nichts Böses wollen. Und ich finde, so agiert sie hier auch. Also sie, ja, die struggelt ununterbrochen, sagt das ja auch. Ne?
Ja.
Ja, ich weiß nicht, was ich euch glauben kann und ja, es geht immer so weiter. Ich finde das einigermaßen nachvollziehbar. Wobei natürlich, wenn wir jetzt irgendwie beim letzten Mal irgendwo über Verbrechensstatistiken oder sowas nachgedacht haben, ob sie die jetzt überhaupt hätte mitnehmen sollen, keine Ahnung.
Ja. Ja, weil also eigentlich müsste, also unser Gehirn puzzelt natürlich irgendwie zusammen dann, ja klar, sie müsste jetzt vielleicht auch denken, dass sie vielleicht aus einer anderen Weltzeit was auch immer kommen können, weil langsam gehen die Optionen aus. Aber das Gehirn von ihr müsste diese Möglichkeit ja eigentlich, also das, warum sollte sie das überhaupt denken? Es ist ja so far out,
ja.
dass sie eigentlich eher zum Schluss kommen müsste, okay, die sind in das Institute hier, in das Dingsa Marina Dingsbums eingetreten.
Citation Institute.
Genau. Eingebrochen und haben da vielleicht die streng geheimen Unterlagen gemobst oder sowas. Also,
ja.
Ne, also das wäre vielleicht noch die einzige logische Erklärung. Oder sie haben ihren Kollegen erpresst oder was weiß ich. Ja. Aber gut,
ja.
Also ich finde der Sympathiefaktor, der ist, glaube ich, am Ende ein wichtiger und der den kann ich auch ganz gut kaufen, weil die beiden sich ja schon darum bemühen, sehr nett zu sein, vor allem den Kirk.
Also Kirk. Spock eigentlich ja, nicht.
Genau. Er bemüht sich, nicht weiter aufzufallen.
Spock sagt die ganze Zeit seltsame Sachen, aber ja. Kirk versucht hier schon wirklich sehr, sehr nett zu sein, sehr, sehr verständnisvoll, irgendwie erklärend oder sowas, niemals konfrontativ. Da kann ich schon verstehen, dass sie grundsätzlich sich so ein bisschen auch einlullen lässt, wobei sie auch das Gefühl hat, glaube ich, dass da jetzt nicht wirklich Gefahr von den beiden ausgeht.
Was ich übrigens auch ganz spannend finde, ne? Also so, wenn du dir den Kirk jetzt mal anguckst und vielleicht auch mit dem Kirk aus der ersten Staffel TOS oder so vergleichst, das ist schon eine andere Person, auch ein Stück weit, ne?
Ja, gut, aber der hat ja auch vor kurzem erst eine Midlife-Crisis durchgemacht.
Ja, das stimmt.
Also, ja. Er hat, ist ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung. Das finde ich jetzt nicht so schlecht.
Nee,
ja,
finde ich auch. Aber ich finde es ganz, spannend. Ne? Also auch wie einfühlsam er. Also nicht, dass er das früher nicht auch hätte können, so, ne? Also, dass es da nicht auch so Momente gegeben hat. Aber gerade in Verbindung mit Frauen sehen wir ihn sehr häufig sehr anders.
Ja, bestimmender.
Ja.
Aber es ist ja auch 20 Jahre nach TOS, ne? Also, es ist ja auch wieder eine andere Gesellschaft und auch Kirk darf sich anpassen, beziehungsweise die Schreiber von Star Trek dürfen sich anpassen.
Absolut. Ja.
So, Taylor schätzt, dass sie es wahrscheinlich auch nicht glauben wird. Kirk und Spock sind sich jetzt einig, dass sie nicht in Bestform erwischt gerade. Also die, alles nicht so cool gerade. Kirk schlägt dann vor, dass sie alle zum Abendessen ausgehen und dies da weiter besprechen. Taylor will sich darauf einlassen und fragt dann, ja, mögt ihr italienisches Essen? Und Kirk und Spock scherzen so einen Moment hin und her, bevor Kirk dann sagen kann, dass er italienisch liebt, und er sagt Spock, dass der das auch tut.
Genau.
Ja, schöne Anspielung. Also Spock ist voll vulkanisch gerade. Ne? Mhm. Natürlich mag der kein Italienisch. Also da folge ich jetzt der Anspielung, die wir im Feedback hatten.
Ja.
Ne? Der ist gerade einen Monat alt und vulkanisch erzogen worden. Natürlich mag der kein Italienisch.
Ja.
So, und dann gehen wir aus dieser Szene raus, die uns jetzt relativ lang beschäftigt hat.
Ja.
Und gehen in die neue Szene.
Das ist jetzt, ich werde ganz nervös.
Wir gehen in die nächste Szene und zwar zur Plexicorp. Bevor wir in die Handlung da einsteigen, kennst du die Plexicorp?
Aus dem Film, ja, relativ gut, weil auch diese Szene habe ich jetzt schon mehrfach gesehen.
Kennst du sie aus der realen Welt?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Soll ich sie kennen? Gibt's sie wirklich?
Nein, also gibt's nicht.
Okay.
Dann muss ich aber natürlich fragen, aber wo wurde das dann gedreht, lieber Sebastian?
Naja, es wird ja wahrscheinlich schon irgendeine, also was weiß ich, wo das gedreht wurde. Also was sieht man denn da? Also man sieht ja nicht irgendwie, man sieht ein paar Maschinen, man sieht irgendwie, ne, so ein typisches Büro in der zweiten Etage, wo man so in die Halle reingucken kann. Mhm. Das kann ja eigentlich jeder Industriebetrieb gewesen sein am Ende.
Mhm.
Das war's, kann auch ein Studio gewesen sein. Aber
nee, ein Studio war es nicht. Ne, die haben doch alles am Location gedreht, das weißt du doch mittlerweile.
Naja, ist richtig. Ja.
Sie haben gedreht bei Reynolds und Taylor Inc. Die heißen heute Reynolds Polymer Technology.
Ach was, also die haben wirklich was mit Plastik zu tun.
Spannende Firma. Und an dieser Stelle möchte ich mit dir ein wohlbekanntes Spiel spielen.
Ach komm, ernsthaft?
Ja.
Also das, was ich denke, was du denkst, was ich denke?
Weiß nicht, muss mal auf den Button drücken, vielleicht kommt dann die richtige Melodie, weiß ich nicht genau.
Wenn ich jetzt nicht das drücke, was ich denke, was ich drücken soll, machst du dann ein anderes Spiel mit mir?
Vielleicht. Ah, das ist schön. Das ist die Rubrik, in der ich Sebastian Sonntag eine Frage stelle.
Das bin ich.
Sebastian hat dann 10 Minuten und 31 Sekunden Zeit, diese Frage zu beantworten. Diese Zeit wurde nicht willkürlich gewählt. Ihre Wahl hatte Gründe.
Welche eigentlich? Egal. Ja.
Sebastian kann mir Ja- oder Nein-Fragen stellen, um der Lösung des Rätsels auf die Spur zu kommen, denn wie wir alle wissen, die Spur ist der Clou. Sebastian, bist du bereit?
Nee, wirklich überhaupt gar nicht. Ich bin auch sehr müde und eigentlich habe ich mir auf so eine nette Stunde besprechen mit dir. Also wirklich nein.
Die beste Voraussetzung. Also Sebastian.
Ja?
Im Jahr 2022 war die Reynolds Polymer Technology plötzlich über Umwege sehr, sehr stark in der Presse. Warum?
Entschuldigung, in welchem Jahr? Guck mal, da fängt schon an. Ich kann mir den Anfang unseres Satzes nicht mehr merken, wenn ich mich aufs Ende konzentriere.
2022.
Okay, das ist ja gar nicht so lange her. 2022, okay. So. Schön, das war ein bisschen
abrupt, ne?
Ja, aber ich dachte, ich beende mal hier meinen Fokus auf die Technik. Hat es was mit dem zu tun, was Sie herstellen?
Ja.
Stellen Sie eine Art von Kunststoff her?
Ja.
Also irgendwas mit Polymer, das liegt ja, das klingt ja irgendwie nach Plastik, ne? Also nach irgendeinem Erdölprodukt.
Mhm, genau.
Ja, okay. Also es hat was mit einem Erdöl, Plastik, was auch immer Produkt zu tun.
Ja.
Okay. 2022 ist ein Corona-Jahr.
Ja, spätes also, Corona-Jahr.
Mhm. Hat nichts mit der Pressemitteilung zu tun, also mit der Pressemitteilung, mit dem Auftauchen.
Ah, es hat über Umwege tatsächlich ein bisschen was damit zu tun.
Okay. Aber sie haben jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, für Filmsets Plastik Dinge gebaut, damit die besser geschützt sind voreinander.
Nein.
Gut.
Also vielleicht haben sie das gemacht, aber dafür waren sie nicht in der Presse.
Ja, verstehe. Alles klar. Also es ging um ein Produkt. War es ein besonderes Produkt, was sie produziert haben? Oder war das etwas, was sie, das ist keine Ja- oder Nein-Frage. War das ein besonderes Produkt, was sie produziert haben, womit sie in der Presse gelandet sind?
Ja.
Ja. Hat dieses Produkt irgendwas mit einer Filmproduktion zu tun?
Nein.
Nein. Schade. Hat das Produkt irgendwas mit einem uns bekannten Franchise zu tun?
Nein. Ah, obwohl. Schwierig. Also ja, aber es führt dich völlig in die falsche Fährte, aber ja. Also eigentlich hat es was mit einem uns bekannten Franchise zu tun, ja.
Okay, nämlich dem A-Team.
Nein.
Also sie haben keine Enterprise aus Plastik nachgebaut.
Nein.
Nein. Okay. Interessant.
Also tatsächlich ist es auch nicht das Star Trek Franchise. Das kann ich dir wirklich sagen.
Okay. Aber es ist auch egal. Das habe ich so zwischen den Zeilen.
Ja, es kann dir alles helfen auf dem Weg zur Lösung, aber ja.
Ist es das Marvel Franchise?
Nein.
Nein. Ist ja interessant. Mehr Franchises kenne ich nicht. Star Wars.
Ich hatte dir auch schon mal einen Tipp gegeben, beziehungsweise du hast eine schlauere Frage vorher gestellt, die das alles gerade ausschließen würde, was du gerade sagst.
Tatsächlich? Achso, es hat keine Filme, keine Medienproduktion, also keine Filmproduktion, du hast völlig recht.
Genau.
Ja. Achso, Franchise. Das hat was mit Starbucks zu tun oder McDonald's.
Wärmer, aber nein.
Kentucky Fried Chicken.
Nein.
Gut, lassen wir das an dieser Stelle. Also es geht um ein besonderes Produkt, das sie im Jahr 2022 produziert haben, sind damit in der Presse gelandet. Das hat sehr indirekt mit Corona zu tun.
Ich muss dich leider wieder korrigieren, weil du hast in der Zusammenfassung das leider falsch gesagt. Sie haben dieses Produkt nicht im Jahr 2022 produziert.
Sie sind damit 2022 in die Presse gelangt. Das ist ein älteres Produkt.
Ja.
Es ist etwas, was sie irgendwann mal gemacht haben.
Ja.
Es ist lange her, dass sie das gemacht haben.
Das ist eine sehr große Definitionsfrage. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, was du damit meinst.
Okay.
Ja, was heißt denn lange her?
Hat es was mit Raumschiffen zu tun?
Nein.
Schade. Auch nicht mit Raumfahrt.
Nein.
Nein. Ja, vielleicht muss ich mich von diesem ganzen Raumzeug mal trennen. War es etwas, was sie als Erste geschafft haben zu machen?
Kann man so nicht sagen. Ja, also das haben sie zum ersten Mal so geschafft. Ja.
Dann lass uns doch mal über dieses Frühjahr sprechen. 70er?
Nein.
60er?
Nein.
50er?
Nein.
40er?
Nein.
30er?
Nein.
20er?
Nein.
10er?
Nein.
80er?
Nein.
90er?
Nein.
Hab ich irgendwas vergessen? War es im 20. Jahrhundert?
Nein.
Im 21. Jahrhundert?
Ja.
2010er?
Nein.
2020er Jahren?
Nein.
Hä?
Du hast genau ein Jahrzehnt übersprungen.
Habe ich wirklich? 2000er, also die da. Also
ja.
Die, okay.
Ja.
Also
ja.
Das meinte ich mit 2010er. Das war zwischen 2000 meintest, und 2010.
Okay, wie würdest du denn die Jahre 2010 bis 2019 nennen?
2020er. Völliger Scheiß, ne? Ja, also 2000er. Da ist es
auch die Nullerjahre.
Die Nullerjahre, sagt man so schön. Hat es was mit dem Millennial zu tun?
Nein. Nein. Was?
Also mit dem 2000er hat man gefeiert.
Aus irgendwelchen
Gründen. Nein. Oh Gott, das kann ja alles Mögliche sein. Okay, in den 2000er Jahren, was ist denn da so passiert?
Geh doch mehr auf dieses Ereignis, weswegen sie in der Presse gelandet sind.
Ist es ein Skandal gewesen?
Ja, das kann man schon sagen.
Das kann man schon sagen, okay. Es ist ein Skandal gewesen, weil sie irgendwelche Materialien benutzt haben, die sie nicht benutzen sollten?
Nein.
Weil sie das gemacht haben, was sie gemacht haben?
Ja.
Das finden Leute doof.
Das finden Leute grundsätzlich doof, das stimmt ja. Das ist aber noch nicht der Skandal.
Okay, das ist nicht der Skandal. Gibt es dann irgendwelche Regierungsverflechtungen?
Nein.
Nein.
Also vielleicht auch, gab es auch mal, aber das ist auch nicht der Skandal.
Okay. Ich finde das, genau. Hat es was mit Militär zu tun?
Nein.
Nein. Hat es was mit Gesundheitsgefahr zu tun von Menschen?
Auch in Ansätzen, aber auch das ist nicht der große Skandal.
Das ist nicht der große Skandal.
Okay. Ich gebe dir einen Tipp.
Ja.
Frag mal, wo sie vor allen Dingen in der Presse waren.
Okay. Wo waren sie denn vor allen Dingen in der Presse? Das kann ich nicht fragen. Waren sie in den USA vor allen Dingen in der Presse?
Nein.
Aber es ist eine US-amerikanische Firma.
Ja.
Kanada.
Nein.
Europa.
Ja.
Deutschland.
Ja.
Sie waren hier in Deutschland in der Presse.
Ja.
Diese Drecks-US-amerikanische Firma, ja?
Ja. In der wir hier in Star Trek 4 rumlaufen. Die waren in Deutschland sehr stark in der Presse.
In 2000er Jahren.
Nein.
Was, nein, in den 2000er Jahren haben sie irgendwas gemacht. Wir waren in 2022, das habe ich verstanden, in der Presse. Also in den 2000er Jahren irgendein Produkt. Dieses Produkt gab es aber auch bis 2022?
Ja.
Okay. Und es hat was, es wird hier konsumiert, es wird hier genutzt in Deutschland, wurde genutzt.
Ja. Genutzt, konsumiert.
Genutzt. Von Kindern?
Nein.
Nein. Ist es eine Art Behältnis?
Ja.
Ist aber nicht Tupperware, ne?
Nein.
Nein. Das hätte ich wahrscheinlich auch mitbekommen. Eine Art Behältnis, dass man ist das was Alltägliches, was Menschen im Alltag nutzen?
Nein.
Nein. Also es ist schon was Spezielles, was irgendwo in der Industrie benutzt wird.
Ja. Industrie ist ein bisschen irreführend, aber ja, es wird auch in der Industrie benutzt, ja.
Mhm. Im Gesundheitssektor?
Nein.
Im Automobilsektor?
Nein.
Mhm. Ist es ein fertiges Produkt, ist es ein Endprodukt? Oder ist es ein irgendeine Vorstufe, das noch zu irgendwas verarbeitet wird?
Nee, es ist eher ein Endprodukt, wobei, also es wird verarbeitet, aber also jetzt nicht irgendwie, dass es nochmal groß verändert wird oder so.
Ja, es wird irgendwo eingebaut.
Ja.
In ein Gerät.
Der Gerät? ich weiß nicht, Gerät ist wieder sehr unspezifisch. Würde es eher nicht Gerät nennen.
Würde es eher nicht Gerät nennen. Warum ist das denn ein Skandal gewesen? Wenn es nicht mal gesundheitsgefährdend war.
Du müsstest immer an Skandale im Jahr 2022 denken.
Wen interessiert denn 2022, was wir in 2000er Jahren für ein Plastikding irgendwo nicht eingebaut haben, aber benutzt haben?
Tja.
Was auch keine Gesundheitsgefahr bedeutet.
Tja.
Liegt es an der Form? Ist die Form skandalös?
Nein.
Die Farbe?
Nein.
Der Geruch?
Nein.
Andi, ich habe sowas von überhaupt gar keine Ahnung.
Du warst auch selten weiter weg von der Lösung nach 10 Minuten und 31 Sekunden, muss man sagen, wirklich. Aber es ist auch eine so abstruse Geschichte, woher wir die Reynolds und Taylor Inc. kennen. Naja.
Tja, das war's.
Okay.
Ich fühle mich wirklich sehr verwirrt. Also
das kann ich gut verstehen. Und ja. Ich glaube auch, dass die wenigsten unserer HörerInnen, außer sie haben gegoogelt, das jetzt an dieser Stelle erraten hatten.
Ja, ich fühle mich auch nicht schlecht. Ich fühle mich nur einfach noch sehr verwirrt, weil ich jetzt sehr gespannt bin darauf, was du mir jetzt erzählen wirst.
Ja, ich werde es dir jetzt erzählen.
Ja.
Also, ich möchte noch mal sagen, wir gehen hier gerade durch die Reynolds und Taylor Inc. Und die heißen heute Reynolds Polymer Technology.
Ja.
Spannende Firma.
Also sie gibt sie auf jeden Fall noch.
Die gibt's noch, auf jeden Fall. Die sind spezialisiert auf Acrylglas. Das ist transparenter thermoplastischer Kunststoff. Der ist ziemlich toll. Der lässt bis zu 92% des Lichts durch. Das ist mehr als herkömmliches Glas.
Ja.
Ist dabei aber nur halb so schwer und 10-mal bruchsicherer. Wetter- und UV-beständig, einfach zu formen, perfekt. Mit dem Code Panel10 bekommt ihr auch im nächsten Kauf 10%. Nein, egal. So, aber tolles Ding, dieses Acrylglas.
Hat das was mit Aquarien zu tun? Ich kann es nicht aufhören zu fragen. Es gab doch mal in Berlin.
So, da kommen wir jetzt gleich zu. Acrylglas wurde in den 30ern entwickelt für Flugzeugkanzeln und Periskope von U-Booten. So, ne? Ja. Also es hatte irgendwann mal was mit Militär zu tun.
Verstehe.
Die sind aber heute Weltmarktführer für Acrylglasstrukturen und die werden vor allem für Aquarien und Sichtfenstern in Zoos genutzt.
Aha.
Berühmte Projekte, das Dubai Aquarium und Atlantis The Palm in Dubai, also es sind zwei Aquarien eben in Dubai, aber zum Beispiel auch, das ist auch ein total spannender Aspekt, das Monterey Bay Aquarium.
Ach was.
Das haben sie damals gebaut. Diese Sichtfenster, die wir schon im Film gesehen haben, sind von Reynolds Polymer gebaut worden.
Das ist ja schräg.
Und die existieren eben bis heute, ne? Wir wissen ja, dieser Kelpwald in diesem Monterey Bay Aquarium, das ja im Film Cetacean Institute heißt, das, wo wir durchgucken und Spock schwimmen sehen, das ist von Reynolds Polymer gebaut worden.
Das ist geil, ja.
Und was auch von denen gebaut worden ist, war der Aquadom im Radisson Blue in Berlin. Das war nämlich ein riesen Aquarium, so ein riesiger,
mehrere Etagen, ne?
Genau. So ein Zylinder.
Ja.
Und da konntest du dann, das war irgendwie an Sea Life angeschlossen, deswegen Franchise.
Ja.
Und du konntest dann irgendwie mit einem Aufzug durchfahren.
Ja.
Und dieser Aquadom ist im Dezember 2020 geplatzt. Und es hatte mit Corona zu tun, weil die hatten das Ding kurz vorher renoviert. Es war nämlich so ein bisschen undicht an ein paar Stellen und dann haben sie es renoviert.
Ja.
Und wahrscheinlich hatten die irgendwo einen Riss in das Material gemacht bei dieser Renovierung. So. Und deswegen ist dieses Ding geplatzt. Also es ist nicht hundertprozentig geklärt, aber das ist wahrscheinlich der Grund. So. Und dabei sind dann fast 1500 Fische gestorben. So. Also erstmal fuck Aquarien. So.
Ja, definitiv. Ja. Aber es sind keine Menschen zu Schaden gekommen, weil es sind ja auch unfassbare Wassermassen, ne?
Genau. Aber es war irgendwie in den frühen Morgenstunden passiert oder sowas und dementsprechend war da gerade keiner, Gott sei Dank.
Ja.
Ne? Und dementsprechend sind keine Menschen zu Schaden gekommen.
Okay. Ja, es war eine krasse Geschichte, stimmt. Natürlich hätte ich auch in Richtung Aquarium denken können. Also das wäre ja auch eigentlich das auf der Hand liegendste gewesen, weil sie machen ja hier auch ein Glas für ein Aquarium, ne?
Ja, also tatsächlich.
Also das möchte ich mir erst an dieser Stelle schon vorwerfen. Ansonsten ist die Geschichte natürlich ziemlich abgefahren, ja.
Ja, also als ich dann irgendwann die Verbindung zum Aquadom in Berlin bekommen habe, das war ja wirklich ein krasser Skandal da im Dezember 2022. Ne?
Ja, mir ist ja dann gerade auch sofort eingefallen, aber genau, der Link, der war in meinem Kopf einfach nicht da. Ja.
Reynolds Polymer produziert mittlerweile vor allem in Colorado in der Kleinstadt Grand Junction. Die hatten 86 aber noch ein Werk in Santa Ana im Großraum Los Angeles. Dafür musste die Filmcrew also nur so ein bisschen die Küste runterfahren.
Ja.
Und vielleicht sind sie bei der Firma sogar, also vielleicht sind sie auf die Firma vielleicht sogar bei den Drehs im Monterey Bay Aquarium gekommen. Also ich finde auf jeden Fall die Verbindung krass.
Ja, total. Also es ist ja völlig random irgendwie. Es ist echt crazy.
So, dann gehen wir mal in diese Szene rein.
Ja.
Der Anfang der Szene ist ganz großes Tennis. Ne? Also hast du dir mal genauer angeguckt, diesen Anfang?
Sag nochmal gerade genau.
Du siehst das Logo.
Ja.
Ne? Also die heißen ja Plexicorp, ne, im Film.
Ja.
Und dann geht die Kamera so ein bisschen runter und du siehst, dass Spock schon an so einer Platte steht von diesem Polymer, was die da irgendwie gerade bügeln nicht, oder was auch immer. Ne?
Nicht Spock.
Scott.
Ja.
Scotty.
Ja. Ne? So. Ja, ja.
Und McCoy und der Firmenbesitzer fahren auf einer Palette.
Ja, richtig, genau.
Vor einem Gabelstapler.
Ja.
Einfach nur ran. Aber du siehst vorher schon, dieser Gabelstapler steht einfach nur 3 Meter weiter. Und dann fahren sie einfach 3 Meter damit und dann steigen sie ab und gesellen sich zu Scotty. Großartig. Wunderbare Szene.
Also auch eigentlich ziemlich sinnlos jetzt, wenn ich mal eine Sekunde drüber nachdenke, ist es ja völlig, völlig sinnlos.
Ja. Sie hätten die 3 Meter durchaus gehen können. Das ist kein großes Problem tatsächlich, ja. Gut. Scotty und McCoy geben sich als Wissenschaftler aus Edinburgh aus, die Anlage besichtigen wollen, ohne Wissen des Leiters der Anlage, Dr. Nichols. Das ist natürlich eine Anspielung, die Scottys schottischen Akzent erklären soll, mit diesem Edinburgh. Ne? Mhm. Tatsächlich ist die University of Edinburgh aber herausragend in Materialwissenschaften. Ach, also da gibt es zwar keine Durchbrüche in der Forschung zu transparentem Aluminium.
Ja.
Dazu später mehr irgendwann, nicht mehr heute.
Ja.
Aber zum Beispiel zu optisch transparentem Glas aus Mondregolith-Simulanten. So. Also die versuchen irgendwie Mondgestein nachzuformen da.
Krass.
Und da dann eben optisch transparentes Glas draus zu schaffen.
Okay.
So habe ich eine Studie auf den Universitätsseiten der University of Edinburgh gefunden. Habe aber nichts davon verstanden. Aber
das klingt doch abgefahren.
Auf jeden Fall ist es nicht ganz unpassend, wenn ein Materialforscher aus Edinburgh kommt. So.
Ja, okay, verstehe.
Und es ist schön, dass der Leiter der Firma hier Dr. Nichols heißt, weil wenn Nichelle Nichols schon kaum Sätze im Skript bekommt, wird sie wenigstens hierüber gewürdigt.
Ja, richtig. Schön. Ja.
Scott macht eine Szene dafür, dass hier keiner wusste, dass er kommt.
Ja.
Bekommt aber dann von Nichols einen Rundgang durch das Werk und Scott, der die Rolle spielt, fragt, ob McCoy, sein Assistent, ihn begleiten darf.
Ja, was McCoy richtig gut findet. Ja.
Okay, genau. Nichols sagt dann auch, dass er das kann und sie düsen dann mit dem nächsten Gabelstapler weg. Also, weiß nicht, warum die da die ganze Zeit mit dem Gabelstapler rumfahren. Aber jetzt erscheint es zumindest sinnvoll, dass sie da wirklich eine ganze Führung machen wollen.
Ja.
Ich würde gerne noch ein kleines Rabbit Hole, da würde ich gerne noch mit dir kurz reingehen.
Ich bin dabei, ja.
Dr. Nichols von der Plexicorp trägt einen roten Button. Hast du den gesehen?
Bestimmt. Aber ich habe jetzt tatsächlich, also es ist jetzt wieder 3 Wochen her, dass ich diesen Film geguckt habe. Ich habe jetzt gedacht, ich gucke ihn nicht nochmal. Aber ich hätte es offensichtlich tun sollen.
Der hat einen roten Button mit der Aufschrift I quit smoking.
Ja, der ist mir nicht so richtig aufgefallen. Ja.
Was hat's damit auf sich? Also, das ist tatsächlich nicht irgendein Button. Es ist schon wieder ein Blick in die amerikanische Zeitgeschichte hier. Dieser Button.
Ja.
Und dann machen wir nochmal eine kurze Zeitreise. Unsere Zeitreise beginnt in den 60ern. Mhm. Amerika in dieser Zeit riecht nach Zigarettenrauch.
Ja.
So, überall. Ne?
Ja.
Ärzte rauchen im Krankenhaus, Piloten im Cockpit. Kein Wohnzimmer ohne Aschenbecher. Ne? Mhm. Rauchen ist Lifestyle, cool und sexy.
Ja.
So. Es werden dann zwar die ersten Stimmen in den USA laut, die Rauchen jetzt nicht mehr nur als Lifestyle, sondern auch so ein bisschen als ernsthafte Gesundheitsgefahr betrachten. Ja. Darunter später auch zum Beispiel First Lady Rosalynn Carter. Nur Jimmy Carter war ja in seiner Amtszeit unfassbar unbeliebt. Also nach seiner Amtszeit nicht, ne? Da war er dann sehr, sehr beliebt, auch für seine humanitären Projekte. In seiner Amtszeit aber eher nicht. Und dasselbe galt auch für seine Frau. Deswegen war das auch nicht so spannend.
Zielführend, ja.
Genau. Ansonsten waren es vor allem die Surgeon Generals, die sich gegen das Rauchen engagiert haben. Das sind die obersten Gesundheitsbeamten der USA. Mhm. ChefberaterInnen der US-Regierung in Gesundheitsfragen auch. Unter Trump wird das übrigens Dr. Jeanette Nashewat werden.
Mhm.
Die war Fox News Expertin für Gesundheit. Sie hat ein Buch über Wunder in der Medizin geschrieben. Ich glaube, das heißt Beyond Stethoscope. Und die gibt selber Nahrungsergänzungsmittel raus. Also die hat verlegt die namens BC Boost.
Und ja, ist ja natürlich ganz praktisch.
Ist natürlich auch kritisch gegenüber Behandlungen für Jugendlichen mit Geschlechtsdysphorie, aber anyway.
Naja gut, ich meine, sie ist ja deine beste Gesellschaft mit Robert F. Kennedy als Gesundheitsminister.
Ja.
Da fällt einem einfach nichts mehr. Hast du diese Befragungen im Senat gesehen?
Ja, da hast du dann teilweise aber noch das Gefühl, dass es im Senat noch Menschen gibt, die versuchen wollen, diesen komischen Feudalismus, der da jetzt installiert werden soll, zu verhindern. Aber
ja, das ist auch eher noch schon. Aber ich fand es auch bemerkenswert. Erstens, was er gesagt hat und wie er es gesagt hat. Also das ist alles sehr, sehr schräg.
Robert F. Kennedy ist crazy. Also
ja, also so klang es zwischenzeitlich. Also er mag vielleicht auch irgendwie eine leichte Sprach- oder Konzentrations- oder irgendwas Störungen haben. Maybe.
Das, er hat das ja gesagt, dass ein Wurm sein halbes Gehirn aufgefressen hat.
Ah, stimmt, die Geschichte. Ja.
Er hat einen Bärenkadaver in den Central Park gelegt.
Ja, die Geschichte ist mir sehr präsent. Ich will jetzt auch auf seinem Gesundheitszustand nicht, aber wie der Sachen begründet, also die Art und Weise und dann mit, also das war eigentlich wirklich bemerkenswert. Egal, lassen wir das mal außen vor an dieser Stelle, aber genau, lieber so. Die Carters.
So. Surgeon Generals, die sich gegen das Rauchen engagieren. Ein Mann erhebt seine Stimme, zum Beispiel Luther L. Terry, das ist Surgeon General der USA, der bricht schon 64 das Schweigen und erklärt Rauchen zur größten vermeidbaren Todesursache. Mhm. Ist zu der Zeit ein medizinisches Erdbeben, aber die Tabaklobby schlägt zurück, hart. Ne? Terry wird als Spaßbremse und Gesundheitsdiktator beschrieben und die Anti-Raucherstimmen bleiben dann lange leise. So, also wir sind in einer Zeit, in der die Stimmen gegen das Rauchen nicht besonders populär und nicht besonders laut sind. Mhm. So. Wir gehen ins Jahr 1976 und da ändert sich was. Und zwar in Randolph, Massachusetts. Massachusetts, ja.
Sehr schweres Wort, ja.
Das ist so eine Kleinstadt im Großraum Boston. Mhm. Und da gehen wir an die Randolph High School. Mhm. Also einfach, keine Ahnung, eine Schule.
Ja.
Schulleiter der Schule war Arthur P. Mullany.
So. Okay.
Und die Lage da in Randolph, Massachusetts ist, ist nicht so gut. Die Lage ist sogar ernst, weil viele der SchülerInnen träumen vom College, wissen aber genau, das Geld reicht nicht dafür aus. Mhm. Keine Perspektive, keine Chance. Aber Mullany hat eine Idee. Und seine Idee war, er wollte ein Stipendiensystem aufbauen, mit dem die Schüler in seiner Schule, die es sich sonst nicht leisten können, aufs College gehen können. Mhm. Und da hat Mullany eine Idee. Er fordert nämlich die Einwohner von Randolph auf, einen Tag auf das Rauchen zu verzichten und das gesparte Geld für das Stipendium zu spenden.
Geil.
Die Rechnung war, sorry.
Alles gut.
Die Rechnung war, damals kostete eine Packung Kippen 50 Cent.
Das ist auch geil.
Ja, aber gut, Inflation und sowas. Und wenn genug Leute mitmachen, könnten das also Hunderte oder sogar Tausende Dollar für das Stipendienprogramm werden. Weil da haben ja alle geraucht. So,
ne? Klar, ja.
Also es war eigentlich nicht primär eine Anti-Raucher-Kampagne, sondern vor allem so ein soziales Experiment. Also kann so kleiner individueller Verzicht eine große Änderung bewirken. Mhm. Das Ding ist ein riesiger Erfolg. Aber in dieser Kleinstadt Randolph mit 35.000 Einwohnern hat die. Ne? Also hat die heute. Ich weiß nicht, wie viel die damals in den 70ern hatte.
Ja.
Das Stipendienprogramm wird auf jeden Fall gestartet und die lokale Presse wird darauf aufmerksam, auf diese ganze Nummer. Und darüber dann auch die American Cancer Society. Die hat natürlich am ehesten Stimmen, die gegen das Rauchen plädieren.
Ja.
So, ne? So, also die Anti-Krebs-Gesellschaft, könnte man sagen, quasi in Amerika.
Ja.
Und die sieht das Potenzial einer nationalen Kampagne. Und ein Jahr später, im Jahr 1977, starten sie diese nationale Kampagne. Nennen das Great American Smoke Out. Ein landesweiter Tag, an dem Millionen von AmerikanerInnen gebeten werden, für 24 Stunden nicht zu rauchen. Mhm. Und das Konzept wäre dann, wenn du es für einen Tag schaffst, schaffst du es vielleicht auch für eine Woche und dann für immer. So.
Verstehe.
Und tatsächlich sind selbst die Leute dieser American Cancer Society überrascht. Es machen tatsächlich nach Schätzungen rund 1 Million AmerikanerInnen mit.
Krass.
Und das ist erstmal ordentlich.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt viele Amerikanerinnen und Amerikaner, aber eine Million ist auf jeden Fall erstmal eine Ansage.
Genau. In den 80ern wächst der Smokeout zu einem kulturellen Phänomen heran. Es gibt also Prominente, die diese Aktion unterstützen. Anti-Raucher-Werbespots laufen zur Primetime. Überall im Land finden Events, Straßenaktionen und so weiter statt. Mhm. Und an Universitäten verteilen AktivistInnen Buttons mit der Aufschrift I quit smoking.
Und sie waren rot.
Richtig. Und genau so ein I quit smoking Button sehen wir hier jetzt.
Geil.
Die Wirkung dieser ganzen Kampagne ist total heftig. Studien zeigen, dass Tausende von Menschen den Great American Smokeout als Startpunkt für ihre Entwöhnung nutzen. Jedes Jahr. Die Zahl der Raucher in den USA beginnt zu sinken und während in den 60ern noch über 40% der Amerikaner geraucht haben, ist die Zahl in den 90ern bereits auf unter 30% gesunken und sinkt immer weiter. Mhm. So. Wobei da jetzt gerade natürlich eine gegensätzliche Bewegung mit dem Vapen entsteht, ja. Aber die entsteht ja auch in Deutschland. Ja, der Smokeout wird also quasi zum Symbol für Veränderung, für die Kraft der kleinen Schritte. Ne? Also dieses kleine Ding in dieser kleinen Stadt vor Boston hat angefangen und jetzt ist es ein Great American Smokeout, kulturelles Phänomen. Jeden dritten Donnerstag im November stellen Millionen Menschen ihre Zigaretten weg. So.
Das ist eine Bis sehr heute. Schöne Geschichte. Das ist eine sehr schöne Geschichte und die natürlich auch metaphorisch steht für die, ne, für Dinge, was ja gerade schon gesagt, dass kleine Dinge irgendwie ein Anstoß sein können, um große Dinge zu erreichen. Und das wiederum ist ja auch irgendwie was, was im Film sich widerspiegelt oder zumindest in der Zeit, in der der Film spielt, wo es ja auch um Umweltschutz und all solche Dinge geht. Ne? Also das, genau. Das ist eine sehr schöne Geschichte.
Und ich mag es einfach total, dass die hier diesen Button positioniert haben. Mhm. Also ich denke immer mittlerweile ganz oft drüber nach, wie die diesen Film gemacht haben. Weil dieser Button, der kommt ja nicht zur Sprache.
Ja.
Den siehst du auch gar nicht so genau, wenn du nicht genauer hinguckst.
Ja. So.
Aber als Amerikaner erkennst du ihn vielleicht, weil diese Buttons natürlich relativ bekannt geworden sind. Ich weiß nicht, ob es sie heute so noch gibt, aber in den 80ern wurden die halt immer wieder an Universitäten verteilt und dementsprechend kannte man die so einigermaßen. Also wirklich wieder mal ein schöner Blick in die amerikanische Gesellschaft und das, was wichtig für die amerikanische Gesellschaft war.
Ja, ziemlich schön. Und das nur in so einem kleinen Nebendetail.
Und ich würde sagen, damit haben wir für heute wieder eine Szene hinter uns gebracht, weil diese Szene endet hiermit und dann gehen wir danach zu Sulu rüber. Aber das sollte vielleicht Thema für einen anderen Tag sein.
Und ob der nächste Woche sein wird oder nicht, oder vielleicht erst in einem halben Jahr oder in zweien, ihr werdet es feststellen. Aber nein, es werden keine 2 Jahre werden. Also wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Zeit in diesem Jahr, um das vielleicht auch zu einem Ende zu bringen. Ich bin da mal vorsichtig optimistisch.
Ich auch, absolut.
Und wie es weitergeht, erfahrt ihr auf Social Media. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Und was dann passiert, das passiert.
Hoffentlich hält meine Stimme für nächste Woche durch.
Ja, ich hoffe auch, ja. Naja, ich meine, Gesundheit geht immer vor. Das ist ja klar, ne?
Ja, vielleicht müssen wir weniger rauchen.
Schenk dir so einen Button.
Great Discovery Panel Smoke Out.
Genau. Ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, habt einen tollen Montag oder wann auch immer ihr uns hört. Und bis nächste Woche.
Bis denn. Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.